Und ja, habe dann gemerkt, okay, ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig Entscheidungen treffen. Ich mache einfach irgendwie nur noch mit. Ich funktioniere eigentlich nur noch. Und jede neue Aufgabe oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, bin ich gleich richtig, ja, so ein bisschen aggressiv geworden oder konnte mit dieser Situation nicht umgehen und hat mich komplett überfordert. Bin auch öfters mal in Tränen irgendwie ausgebrochen. Und dann habe ich irgendwann Ende 22 war das dann gesagt, nee, irgendwie, ich brauche auf jeden Fall mal irgendwie Hilfe. Also irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und habe dann mich auf die Suche nach einer Therapeutin oder nach einem Therapeuten gemacht und habe dann auch Gott sei Dank relativ schnell einen Platz bekommen. Das war dann Anfang 23. Und eigentlich während so den ersten Sitzungen hat sich dann auch immer mehr herauskristallisiert, was eigentlich so gerade mein Zustand ist. Und ja, da habe ich eigentlich erstmal gemerkt, wie scheiße es mir eigentlich geht. Und diese Therapie hat mir erst so die Augen geöffnet, was eigentlich los ist. Und musste da dann auch ziemlich schnell irgendwie alles abbrechen oder mir eine Pause auf jeden Fall nehmen.
What's up, Sisters? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hugo Sisters. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder mit am Start sind. Und heute steigen wir nämlich mit einer neuen Archetypin ein, mit der wir eigentlich schon längst Anfang des Monats starten wollten. Aber wie es dann manchmal so ist, hat das Leben andere Pläne. Und ganz ehrlich, vielleicht war es auch genau richtig so. Denn heute geht es um die Shadow Dancerin, die ich mir für November ausgesucht habe. Und diese Shadow Dancerin ist die Frau in uns, die lernt, mit ihren eigenen Schatten zu tanzen. Also eigentlich ganz simpel und selbsterklärend, ne? Sie rennt nicht weg, sie tut nicht so, als wäre alles hell, leicht und glänzend und perfekt, sondern sie wird still. Sie ist ehrlich und sie versteht, in den Schatten liegt nicht nur Angst, da liegt auch die Wahrheit. Die Shadowdancerin ist nicht düster, sie ist mutig und sie ist die, die sagt, ich schaue hin, auch wenn es unbequem ist. Sie ist die Frau, die in ihrer Tiefe ihre Kraft findet und nicht in diesem Performance-Licht, das wir immer wieder vor die Nase gehalten bekommen, sondern im ehrlichen Innenraum. Und deswegen passt sie meiner Meinung nach, finde ich, auch super zum November, denn der November ist für mich immer so ein Monat, wo man so ein bisschen so nicht genau weiß, wohin mit sich. Vielleicht kennst du das auch, das Wetter ist immer so ein bisschen so garstig. Die Natur zieht sich total zurück, es wird dunkler, stiller, langsamer. Die Leute sind aber irgendwie alle noch voll am Hasseln, alles irgendwie noch fertig zu kriegen vor Weihnachten. Und es ist irgendwie so ein Übergang zwischen Loslassen und Neuwerden. Es ist für mich auch der Monat, in dem wir nicht funktionieren müssen, etwas, was ich auch erstmal lernen durfte, in dem wir auch nicht strahlen müssen, sondern wir dürfen eben mal fühlen, runterkommen, was wir sonst weggedrückt haben. Insbesondere nach diesem crazy Jahr. Also ich weiß nicht, wie es für dich war, aber dieses Jahr war ja wirklich, da war einiges los. Deswegen ist es auch schön, mit der Shadow Dancerin eben auch Zeit für Weichheit oder diese Innenschau zu finden, für ehrliche Gespräche, ob mit dir selber, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit Freunden, mit deiner Familie. Und auch eigentlich für die Frage, wie geht's mir eigentlich wirklich? Und deswegen finde ich es so, so schön, dass wir diese Folge mit Nelly Fischer aufgenommen haben. Und diese Folge ist für mich auch besonders, weil, naja, du weißt ja, ich bin schwanger und demnächst könnte es passieren, dass der Kleine die Welt erblickt. Aber ich habe mit Nelly diesen Podcast aufgenommen, Beginn des Jahres, wo ich schon schwanger war, es aber noch nicht wusste. Und ich fand das total interessant zu hören, was ich da für Fragen stelle, wie es mir auch geht und so weiter. Und jetzt selber in diesen Prozess auch reinzukommen. Sie verkörpert meiner Meinung nach diese Shadowdancerin-Energie, weil sie auch darüber spricht, wie es ist, wenn der eigene Alltag auf einmal dunkler wird, wenn das Funkeln in den Augen leiser wird, wenn man sich selbst plötzlich nicht mehr erkennt. Nelly teilt so ehrlich, wie sich Erschöpfung anschleicht, wie Perfektionismus uns isoliert und wie schwer es manchmal auch ist, überhaupt noch Entscheidungen zu treffen, geschweige denn überhaupt Genuss zu fühlen. Also ich glaube, wir können wirklich alle ein bisschen mehr genießen im Leben. Und gleichzeitig zeigt sie aber auch, was passiert, wenn wir hinsehen, wenn wir anfangen zu sprechen, wenn wir aufhören zu funktionieren und stattdessen wieder leben, wenn wir mit unseren Schatten tanzen. Also, lass uns gerne in diese Shadow Dancerin einsteigen. Ich freue mich sehr drauf, bin sehr gespannt, was diese Folge mit dir macht. Lasst uns mutig sein, ehrlich sein diesen Monat, aber auch sanft sein mit uns. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Nelly.
Liebe Nelly, hallo, hallo, hallo. Endlich bist du im Podcast.
Yes. Yay, hallo.
Ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist, wirklich. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon gesagt, wir hatten uns ja eigentlich mal probiert, vor einem Jahr und ein bisschen irgendwie kennenzulernen und zu sehen und wollten da eigentlich schon sprechen und hatten dann mal überlegt, was können wir machen. Weil ich bin auf dich damals aufmerksam geworden. Ich glaube, das war, glaube ich, sogar durch Mitvergnügen München. Da hatten die, glaube ich, von dir in der Amalienstraße dein Wein irgendwie promoted. Ich glaube, so war das. Und dann auf einmal bist du mit Dizzy Daisy aufgetaucht. Und ich so, was ist das für eine geile Frau hier? Und dann haben wir ja unser dreijähriges You Go Sisters dann letztes Jahr in der Dizzy Daisy Bar bei dir gefeiert, wo du dann leider nicht da sein konntest, weil du im Wochenbett lagst. Völlig in Ordnung. It's okay. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute bei uns hier im Podcast bist, dass wir es jetzt geschafft haben, dass du auch gesagt hast, Nathalie, es gibt da so ein Thema, würde ich gerne drüber reden. Ein Thema, ja, was sehr tief sein kann und auch sehr persönlich. Das heißt, wenn du jetzt auch zuhörst, wir werden über Depressionen sprechen und auch übers Muttersein. Das heißt, könnte dich eventuell triggern. Deswegen pass einfach auf dich auf. Und ich finde es aber so, so wichtig, weil ich kenne so viele Frauen, inklusive mir, gut, ich bin jetzt noch keine Mutter, aber die schon mit Depressionen sich rumschlagen mussten. Und ich sage wirklich rumschlagen, weil es sich einfach für mich damals so angefühlt hat. Also wir gehen da ja noch auf die Reise drauf ein. Ich kenne aber auch sehr viele werdende Mütter, die ja da auch während der Schwangerschaft jetzt so in eine Depression verfallen sind, weil sie einfach merken, Gott, mein ganzer Körper verändert sich, mein Leben verändert sich, alles das, was ich an Freiheiten in Anführungszeichen hatte, fühlt sich irgendwie nicht mehr so an, ich bin mir fremd in meinem eigenen Körper, bis hin zu, sie haben das Kind bekommen und haben dann eben, wo eigentlich ja niemand drüber redet, diese Postpartum Depressions, wo wir mit der Vicky auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen haben, aber du bringst heute auch mal den Twist und neue Abenteuer mit dazu. Deswegen, ich freue mich da total drauf. Und erstmal herzlich willkommen in der Sisterhood, liebe Nelly.
Ja, vielen Dank, liebe Nathalie. Vielen Dank auch für die Einladung. Es freut mich total, dass es endlich klappt. Wie du schon gesagt hast, ist jetzt schon über ein Jahr her. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, als du mir die Nachricht geschickt hast. Es war, glaube ich, wirklich ein paar Tage vor der Geburt meines Sohnes. Und du hattest mir noch eine super liebe Sprachnachricht geschickt, in der du auch ja erzählt hast, wie du mich so ein bisschen kennengelernt hast oder auf mich gekommen bist. Und es hat mir damals nochmal so einen richtig positiven Push gegeben, weil ich lag hier irgendwie wie so eine, naja, ich bin bei Walross, aber ich meine, in den Endzügen der Schwangerschaft fühlt man sich jetzt auch nicht mehr so super attraktiv. Und das hat mir nochmal so richtig was Positives mitgegeben, weil ich dachte, ja, krass, eigentlich hast du so viel schon auf die Beine gestellt und jetzt kommt das nächste Abenteuer. Ja, deswegen danke da auch nochmal für. Das hat mir echt nochmal so einen richtig positiven Vibe gegeben.
Sehr schön. Oh, ist immer so schön. Ja. Wenn man, das finde ich immer so schön, so diese kleinen Dinge, die einem selber nichts kosten, wenn die aber jemand anderem so eine Freude bereiten, ne? Und man weiß es so gar nicht. Finde ich so schön.
Total.
Bevor wir heute in diese wunderbaren Themen einsteigen, ist es immer schön, weil ich dich jetzt so ein bisschen kenne, aber auch nicht gut, aber unsere Zuhörerinnen dich gar nicht kennen, einfach mal kurz einen Einblick zu geben, wer du bist, was begeistert dich, was macht Nelly Fischer aus, auf was hast du Lust, was sind so Themen, wo du sagst, das ist typisch Nelly?
Ja, sehr gerne. Also witzigerweise sind es auch genau Fragen, die mich gerade wieder beschäftigen, so nach einem Jahr Mutter-Dasein. Wer ist man? Was möchte man jetzt machen? Aber das sind so Zukunftsfragen. Also wer bin ich eigentlich? Ich bin Nelly. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Nähe von Hannover und habe aber ja die letzten 15 Jahre quer durch Deutschland gewohnt irgendwie. Habe nach dem Abi erstmal in Würzburg eine Ausbildung zur Winzerin gemacht und habe danach dann 7 Jahre in Mainz gewohnt, dort nochmal studiert, internationale Weinwirtschaft und auf Weingütern gearbeitet. Also meine Leidenschaft, wie man vielleicht schon hört, gilt dem Thema Wein oder besser gesagt auch dem Genuss, muss jetzt nicht nur Alkohol sein. Und ja, wohne jetzt seit genau 5 Jahren eigentlich in München. Habe hier ein E-Commerce-Startup mit aufgebaut im Bereich Wein und die Dizzy Daisy Weinbar geleitet. Und ja, bin jetzt seit einem Jahr Mutter und versuche mich gerade wieder so ein bisschen neu zu finden, zu gucken, was für neue Abenteuer auf mich zukommen. Ja, und wie man den Alltag damit bestreitet.
Das ist ein gutes Ende. Damit bin ich auch immer beschäftigt. So, wie schaffe ich es jetzt damit, den Alltag zu meistern?
Genau.
Wie kam es denn bei dir dazu? Also, ich finde das jetzt schon mal richtig spannend, dass du sagst, nach dem Abi hast du erstmal eine Ausbildung gemacht als Winzerin. Wenn ich jetzt mal so an meine Abi-Zeiten denke, muss ich sagen, da habe ich kaum Wein getrunken. Da gab es dann richtig ekelhaft Wodka, Red Bull oder irgendwie sowas die ganze Zeit in Clubs. Oder mein Ding war eigentlich mehr, jetzt nennt man Skinny Bitch. Damals war es einfach Wodka-Soda. habe ich oder Wodka-Lemon oder was auch immer. Habe ich dann damals mehr so getrunken. Und ich war eigentlich gar nicht so auf Wein aus. Also, das hat man vielleicht mal so irgendwie getrunken, wenn man mit Älteren dann unterwegs war. Wie kam es denn dazu, dass du schon nach dem Abi gesagt hast, hey, ich will Winzerin werden und dich dann auch für diesen Genuss so entschieden hast? Das hört sich für mich irgendwie schon so voll erwachsen und auch sortiert irgendwie in dem Alter an.
Das war ich, glaube ich, gar nicht, aber ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich Wein getrunken, vor allem jetzt nicht so mit dem Hinblick auf Genuss irgendwie. Das war, glaube ich, auch eher noch so ein Mittel, um Spaß zu haben. Aber bei mir kam es so ein bisschen romantischerweise, vielleicht durch einen Hollywood-Film tatsächlich, durch den Film Ein gutes Jahr. Ich weiß nicht, ob du den
Ja,
kennst.
total süß der Film. So ein Feel-Good
Genau.
hier, ja.
Ja, ist halt so eine Romanze und spielt dann auf dem Weingut in Frankreich. Aber ich bin selber halt auch ziemlich auf dem Land aufgewachsen und irgendwie war für mich schon irgendwie klar, dass ich irgendwas mit Handwerk machen will oder was Naturbezogenes und jetzt nicht irgendwie so einen klassischen Bürojob, sage ich mal. Und der Film hat mich auf jeden Fall inspiriert und dachte, ah, irgendwie könnte ich mir das auch vorstellen, irgendwann mal auf einer Terrasse zu sitzen in meinem eigenen Weingut und ein Glas Wein zu genießen.
Love
Und ja, habe dann erstmal mit einem Praktikum bei dem Weingut gestartet, um wirklich erstmal so ein bisschen zu gucken, was ist das überhaupt, weil ich hatte ja null Ahnung, was das überhaupt für eine Materie ist. Und der damalige Chef hat mir dann aber auch die Ausbildung angeboten, auch so ein bisschen als ja, Hinweis, so als Quereinsteigerin, wie man in der Branche dann gerne genannt wird, da halt mal alles mitzumachen, also auch die ganze Weinlese, dass man wirklich halt so von Grund auf die ganzen Schritte kennt. Und da ich damals irgendwie das schon ganz cool fand und ich wusste, was ich sonst machen will, dachte ich, ja komm, mache ich die Ausbildung noch mit. Und da hat es mich dann irgendwie gepackt. Also das Produkt fand ich einfach oder finde ich super spannend. Und ist irgendwie so meine Welt. Irgendwie sind alle, die dann mit Wein zu tun haben, auch glücklich. Und irgendwie ist es so eine ganz coole Atmosphäre. Aber ich habe halt auch während der Ausbildung gemerkt, okay, nur im Weinberg stehen ist halt echt ein harter Knochenjob. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Und wenn du halt auch keinen eigenen Weinberg hast, dann ja, arbeitest du ja irgendwie immer für andere oder machst Wein für andere. Und das hat mich irgendwie, also wusste ich, dass mich das auf Dauer nicht erfüllen wird. Deswegen habe ich im Anschluss dann noch internationale Weinwirtschaft studiert, um halt noch so ein bisschen auch den BWL und Marketing Background zu bekommen. Und ja, bin dann auf jeden Fall in der Weinwelt hängen geblieben. Das war so mein Ding.
Und wenn du da jetzt so, weil du redest jetzt gerade so von, das war so mein Ding, ist das für dich jetzt gerade so abgeschlossen? Oder also ist da eine Tür zu?
Habe ich auch gerade gemerkt, dass ich wahr gesagt habe. nee, ist es eigentlich nicht. Ich sage mal so, ich bin ja jetzt in München und ich werde auch erstmal in München bleiben. Und hier was mit Wein zu machen, da muss man schon mal gucken, okay, was ergibt sich, was kann man machen? Will ich wieder in die Selbstständigkeit oder will ich vielleicht auch erstmal im Angestelltenverhältnis bleiben? Und deswegen gucke ich schon gerade so ein bisschen links und rechts, was kann man noch machen außer Wein? Aber es wird immer ein Teil meines Lebens sein und ich glaube auch langfristig werde ich da auch in dieser Branche arbeiten wollen, weil sonst, weiß ich nicht, hätte ich das alles nicht gemacht bisher.
Ich finde das immer so spannend, ne, wie uns so alles so prägt. Ich habe jetzt auch durch diesen Aufbau von On Your Magic und die Umstrukturierung, merke ich immer mehr, dass so Sachen von ganz früher, so wirklich ganz früher, so teilweise, wo ich so 5, 6 Jahre alt war, wieder so aufkommen.
Ach,
Und
krass.
ich finde das so spannend, wenn wir dann immer so denken, ne, so was ist in 5 Jahren, was passiert, und wir müssen irgendwie so einen Lebensplan haben. Und ich glaube, ich habe da mit der Eva im Podcast jetzt auch letztens drüber geredet, da haben wir über unsere Teenagerzeiten gesprochen und wie man da irgendwie immer so dachte, so mit 30 hat man es irgendwie raus. Also so, das Leben läuft, der Job läuft, man hat das Geld, man hat die Familie, man hat vielleicht
Man
die
ist erwachsen
Terrasse.
irgendwie.
Genau. Und man hat vielleicht die Terrasse mit dem eigenen Weingut da in Frankreich, weißt du? Und dann ist man hinten, also ich bin jetzt 34, und dann ist man auf einmal so 30 und es ist so Crickets, ja? Also so gar nichts davon. Und man ist nur so, oh mein Gott, alles ist so ein Wirbelwind und die Spirale geht gefühlt nur weiter runter und irgendwie ist es so. Ich habe letztens so ein Reel gesehen, wo irgendwie so ein, ich glaube, Mann probiert einfach auf so einem Kajak zu bleiben und die Wellen aber so ganz krass sind und dann so, ja, just me trying to survive life right now. Und ich habe das Gefühl, so ist es auch. Ich weiß nicht, warum wir oder wo das auch herkam, dass wir damals so mit 30 so eingeredet bekommen haben oder uns das eingebildet haben, dass so ab 30 so läuft's.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Generationending ein bisschen. Also ich bin auch 34 und mit 30 habe ich mein Leben nochmal komplett neu umgekrempelt. Und ich glaube, damals, ich weiß nicht, das war vielleicht alles auch ein bisschen strukturierter, dass sie dann ihre Ausbildung gemacht haben, schnell ins Berufsleben und dann auch früher eine Familie gegründet.
Ja.
Und das haben die uns ja vorgelebt. Also meine Eltern zum Beispiel, und ich kenne es auch viel aus dem Familienkreis oder Freundeskreis. Und ich glaube, unsere Generation hat sich da noch ein bisschen mehr Freiheiten genommen, hat vielleicht länger studiert, mehr ausprobiert und hat ja nicht so die Arbeitswelt immer in den Fokus gestellt, vielleicht. Oder so diese Struktur jetzt.
Ja.
Arbeit, Haus, Familie.
Let's go. Ja. Ja, das hat mich aber damals auch fertig gemacht. Also ich hatte ja auch meine Depression. Ich glaube, die erste war 2017, da wo ich aus Vancouver wiedergekommen bin, wo es so schlimm war, dass ich gesagt habe, so, ich will nicht mehr aus dem Bett rauskommen und wollte einfach nur liegen bleiben, am besten die Vorhänge zumachen. Und es war so ein bisschen so, ja, okay, weil ich wirklich das Gefühl hatte, mir hat jemand mein Leben, so mein Traumleben weggerissen. Dann kam noch mal ein Schub. Wo, wann war das? 2000, oh, ich würde sagen so 21, 22 so, das hat sich so da überschlagen, wo ich echt das erst gar nicht gemerkt habe, dass ich so depressiv werde wieder. Und das hat sich, weil es sich ganz anders angefühlt hat. So nach Vancouver wusste ich, ich war hardcore traurig, ich war total fertig, so mein Wunsch, mein Traum, wie das Leben so sein soll und auch, dass ich, wie ich es leben könnte als Schauspielerin, war einfach so, als hätte kam jemand mit einer Nadel und hat diese Blase einmal aufgeplatzt und war so, nee, doch nicht, das war nur eine kleine Traumblase, nicht für dich. Und dann, ja, und dann hier so zu sein und ich weiß noch, ich hatte es erst dann so auf meine Wohnung geschoben, weil ich halt im Erdgeschoss gewohnt habe, es war total dunkel, ich habe kaum Sonne reinbekommen, es war immer arschkalt da drinne, was im Sommer geil war, aber halt. Du hattest kein Gefühl für irgendwas. Du hast das Gefühl gehabt, du hast gar nicht am Leben so richtig teilgenommen, weil ich auch so abgekapselt war irgendwie. Also ich habe keine Menschen gehört, gesehen, gespürt irgendwie, außer wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Ich habe so einen Job gearbeitet, bei dem ich gut war, aber die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss mich hier durchsetzen, weil das so ein Boys Club war. Und wo es mich auch richtig aufgeregt hat, dass so viele Leute sich bei mir immer ausgekotzt haben über wie Sachen laufen. Und wenn es dann aber zum Tag kam, so, hey, jetzt sind mal so Feedbackgespräche oder wir haben Teamtag oder sowas, hat keiner den Mund aufgemacht und alle haben nur mich angeschaut. Und dadurch wurde ich dann auch immer so als die Drama Queen abgestempelt, in der Firma, weil es dann immer hieß, ja, ich bin diejenige, die hier so das Theater macht. Und ich so, es ist so ein, also ich war echt irgendwann so, ich nehme jetzt die Leute auf, wenn die zu mir kommen, weil ich keinen Bock mehr habe, die ganze Zeit so abgestempelt zu werden. Und ich weiß noch, es gab so einen Tag, wo es wunderschön draußen war und mich hat nichts rausbekommen. Also nichts. Und ich hatte das Gefühl, meine Haut wurde so eins mit der Couch. Und es gab auch so Tage, wo ich wirklich dachte, ich schlafe jetzt auch einfach auf der Couch. Da habe ich dann auch einfach auf der Couch gepennt, habe mich da wirklich gar nicht mehr von weg bewegt. Es ist ein Wunder, dass ich aufs Klo gegangen bin und mir keine Flasche irgendwo hingestellt habe. Und ich habe das aber alles gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich halt voll in diesem Funktionsmodus war, ne? So, ja, ich muss halt um 6:30 Uhr aufstehen, um dann halt zur Arbeit zu fahren und mich fertig zu machen. Dann komme ich abends nach Hause, habe dann halt meinen Mantel irgendwo hingedonnert, meistens noch nicht mehr richtig aufgehangen, dann irgendwas gegessen und lag dann eigentlich hier so halb tot auf der Couch und habe irgendwas geschaut am Wochenende. Also ich hatte eine 4-Tage-Woche, also Freitag bis Sonntag war so mein Wochenende. Habe ich dann probiert, für Schauspiel was zu machen oder für You Go Sisters. Aber eigentlich habe ich wirklich, ich glaube, 5, 6 Monate hast du mich von dieser Couch nicht runtergekriegt. Nach außen hat das immer alles total schön ausgesehen, weil so auf Instagram kann man das ja alles schön darstellen.
Natürlich.
Und Freunde kamen dann so nach und nach auf mich zu und haben gemerkt, ich bin nur noch so entweder super negativ, was sie von mir nicht kannten, oder einfach wie so taub. Und so hat sich das auch total angefühlt. Und ich weiß noch, es gab so einen Tag, da habe ich aus dem Fenster dann geschaut und dachte so, krass, war es das jetzt? Also ist das das Leben? Und das hat mich,
Ja.
das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich bin wieder in so einer Depression drinne. Und habe direkt gesagt, okay, du musst jetzt sofort wieder mit Therapie oder Coaching anfangen. Und habe dann auch so das Tantra-Coaching gefunden. Aber ich glaube, das sind so Sachen, worüber wir einfach nicht wirklich offen reden, weil wir Deutschen sind unglaublich gut darin, uns immer zu beschweren. Also das Geilste finde ich immer, wenn ich meinen Vater frage, wie es ihm geht, kommt nicht so, mir geht's gut oder schlecht oder sowas, sondern das immer, oh, ich habe jetzt nichts zum Beschweren, ne? So. Das war die Frage, die ich dir gestellt habe.
Ja, vor allem als ob es auch so das Ziel wäre, sich über etwas beschweren zu können.
Genau, aber ich auch gedacht habe, so, das ist doch jetzt auch nicht irgendwie, wie wir leben wollen.
Ja.
Und einerseits haben wir halt diese Mentalität, so wir wollen uns immer beschweren in Deutschland, können uns über alles aufregen und wie scheiße alles ist und langsam und bla 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 bla. Und andererseits sind wir voll diesem System verfallen von so Social Media, so alles perfekt darzustellen, da auch mitzuhalten, uns zu vergleichen. Und da auch dann immer gesagt zu bekommen, sei Boss Babe, Hustle Babe, du kriegst alles alleine hin, verlass dich nur auf dich selber, bla bla bla. Und in so
Ja.
eine volle Isolation zu gehen, dass ich glaube, voll viele Mädels oder Frauen merken teilweise gar nicht, dass sie in diesem Sog von einer Depression sind, weil Depression so viele verschiedene Layers mittlerweile hat, dass man
Ja.
das gar nicht mehr so greifen kann.
Ja, vor allem Social Media ist ja auch so eine Bubble. Also ich meine, es ist so ein kleiner Teil irgendwie, die da erfolgreich sind oder halt so ein schönes Leben irgendwie zeigen. Und so viele, die dann da irgendwie das natürlich sehen und mit ihrem Leben vergleichen und das, glaube ich, gar nicht relativieren können. Und da muss man schon aufpassen, irgendwie, was man dann auch zeigt oder ja, wie man sich
Voll.
darstellt.
Und jetzt habe ich mal so ein bisschen was von meiner kleinen Depressionsphase erzählt. Mich würde einfach erstmal, glaube ich, bevor wir bei dir da einsteigen, interessieren, warum du bei mir damals gesagt hast, Natalie, ich habe Lust darüber zu reden.
Ja, wie du auch schon sagst, also ich glaube, das Thema ist sehr präsent bei vielen Frauen und auch Männern. Es wird aber wirklich sehr wenig offen darüber gesprochen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es mehr wird, dass auch mehr sich irgendwie öffnen und das auch öffentlicher präsentieren. Aber als es bei mir damals losging, also es ging noch vor der Schwangerschaft das erste Mal eigentlich los, da habe ich mich halt sehr allein gefühlt. Also niemand aus meinem Freundeskreis oder aus meinem Familienkreis hatte sowas oder hat auf jeden Fall nicht offen drüber gesprochen. Und ich wusste halt auch erst gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich habe mich total schwach gefühlt. Ich habe mich irgendwie, ja, gefühlt, irgendwas stimmt natürlich nicht mit mir und alle anderen leben irgendwie hier ihr perfektes Leben oder halt ihr Leben und haben gar keine Probleme und ich bin hier so am Struggeln und weiß nicht, wie ich den nächsten Tag bestreiten soll. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht tut es mir noch mal gut, selber auch darüber zu sprechen, weil ich es auch noch nicht öffentlich gemacht habe. Und ja, vielleicht hilft es auch der einen oder dem einen anderen, sich da zu öffnen oder auch vielleicht, wenn man gerade in dieser Situation steckt, leichter damit um, oder was heißt leichter, aber irgendwie damit umgehen zu können.
Wie war das denn für dich? Also, wie hast du denn rausgekriegt? Okay, das ist jetzt eine Depression und nicht einfach irgendwie mal so eine schlechte Woche. Also wie hat sich das
Ja.
bei dir geäußert? Vielleicht auch, wie hat sich das in deinem Körper angefühlt? Was kam so für Gedanken in deinem Kopf auf?
Bei mir ging es tatsächlich los, leider kann man sagen, als ich mit der Dizzy Daisy Wine Bar angefangen habe. Davor habe ich ja das Startup Wine mit aufgebaut und geleitet, was halt schon super anstrengend war, super viel Leistungsdruck. Dann bin ich noch in eine neue Stadt gezogen. Es war Corona, es war Lockdown, ich kannte kaum jemanden, man war zu Hause isoliert. Also es kamen sehr, sehr viele Punkte, glaube ich, bei mir zusammen, wo ich unterschwellig immer schon gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwie bin ich überhaupt nicht mehr happy, nicht mehr so die ungezwungene Nelly, die ich sonst eigentlich bin und die eigentlich immer ein Lachen auf dem Gesicht hat. Dann ja, habe ich mit der Weinbayer angefangen. Und ich glaube, zum einen kamen halt diese Arbeitszeiten dazu, dass ich hauptsächlich abends gearbeitet habe. Sprich, das Sozialleben hat irgendwie auch nochmal drunter gelitten. Also die Kontakte, die ich hatte, die konnte ich auch nicht mehr so pflegen. In der Beziehung auch. Man hat sich irgendwie kaum gesehen. Und ich hatte halt gar keine Pause zwischen Wein und der Weinbar, die ich mir, glaube ich, hätte nehmen sollen, weil ich nach Wein eigentlich auch schon so ein bisschen ausgebrannt war. Da habe ich mich aber gleich wieder ins neue Abenteuer gestürzt, wie ich das so gerne mache. Habe aber auch da schon so vom Kopf gemerkt, es ging ja auch darum, ein neues Konzept zu entwickeln, Namen, Gestaltung, welche Weine. Und es fiel mir immer wahnsinnig schwer, da konzentriert irgendwie Entscheidungen zu treffen oder überhaupt kreativ zu sein. Ich habe das irgendwie immer dann doch auch so auf ja, die Kollegen abgewälzt, auch ein bisschen, die dann eher so die Entscheidung für mich getroffen haben. Ich habe gesagt, ja, gute Idee, machen wir so. Und ja, habe dann gemerkt, okay, ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig Entscheidungen treffen. Ich mache einfach irgendwie nur noch mit. Ich funktioniere eigentlich nur noch. Und jede neue Aufgabe oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, bin ich gleich richtig, ja, so ein bisschen aggressiv geworden oder konnte mit dieser Situation nicht umgehen und hat mich komplett überfordert. Bin auch öfters mal in Tränen irgendwie ausgebrochen. Und dann habe ich irgendwann Ende 22 war das dann gesagt, nee, irgendwie, ich brauche auf jeden Fall mal irgendwie Hilfe. Also irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und habe dann mich auf die Suche nach einer Therapeutin oder nach einem Therapeuten gemacht und habe dann auch Gott sei Dank relativ schnell einen Platz bekommen. Das war dann Anfang 23. Und eigentlich während so den ersten Sitzungen hat sich dann auch immer mehr herauskristallisiert, was eigentlich so gerade mein Zustand ist. Und ja, da habe ich eigentlich erstmal gemerkt, wie scheiße es mir eigentlich geht. Und diese Therapie hat mir erst so die Augen geöffnet, was eigentlich los ist. Und musste da dann auch ziemlich schnell irgendwie alles abbrechen oder mir eine Pause auf jeden Fall nehmen. Ich hatte Gott sei Dank damals einen guten Partner an der Seite mit der Dizzy Daisy Weinbar, der dann alles aufgefangen hat und ich dann da auch wirklich erst mal ein paar Wochen rausgehen konnte. Aber das war so der Start, wo ich gemerkt habe, okay, hier und nicht weiter und es ist gerade auf jeden Fall alles andere als in Ordnung.
Ich glaube, das ist so das Scary, wenn man sich selber nicht mehr wiedererkennt. Ne? Wenn man so in den Spiegel schaut und so theoretisch ist es so der gleiche Körper, aber irgendwie auch nicht. Also man sich so in den Augen nicht mehr wieder, alles fühlt sich irgendwie anders an. Ich weiß noch, ich habe dann angefangen, ganz viel Schwarz auch so zu anzuziehen, weil ich mich wie für so verstecken wollte und einfach nicht sichtbar sein wollte. Auch so Routinen, die ich hatte. So, ich bin so eine krasse Skincare-Maus. Ich liebe es, mir morgens und abends Zeit zu nehmen, so mein Gesicht so richtig zu reinigen. Und auch wenn so Produkte schön aussehen, bin ich so das erste Opfer, dass das alles wieder kauft, ja. Wirklich auch mit Weinen übrigens genauso, mache ich das Weinetikett und es ist so, guck mal, ein Pferd. Das
Das
muss
muss
gut
gut
sein.
passieren.
Ja, wirklich. Das ist so schlimm. Also so richtig so ein visueller Mensch. Und das war für mich damals auch richtig krass, so in den Spiegel zu schauen und zu merken, krass, also weißt du, wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, es ist irgendwie nicht mehr die alte Nelly. Und bei mir war es auch so, es ist nicht mehr die Natalie, die ich kenne. Und jetzt bin ich gefangen wie in so einem Körper, eine Person, die ich gar nicht sein will, aber ich auch überhaupt nicht weiß, ja, was ich machen kann, um da wieder rauszukommen. Und ich habe wie du dann auch mit, also ich habe Coaching da gemacht, weil ich hatte schon Therapie hinter mir und ich habe echt gemerkt, so, wenn ich jetzt noch mehr drüber rede, kriege ich, glaube ich, einen Anfall Ich brauchte dann so was Action-Based-mäßiges, also wo wir dann zwar auch viel geredet haben, aber ich habe dann immer so Hausaufgaben wie aufbekommen, so okay, und jetzt gucken wir mal hier das an und diese Situation und dann musst du mal da machen und mit der Person über das Thema sprechen und so weiter. So nach und nach aufzulösen. Aber ich glaube, dieses so sich selbst nicht wiedererkennen, aber trotzdem zu leben, ist so ein absurdes Gefühl, wo ich auch wirklich dachte, so, okay, das ist es jetzt. Also so bleibt es jetzt für immer.
Ja, absolut. Das kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. Also ich habe mich auch teilweise gar nicht mehr irgendwie im Spiegel angeguckt, weil ich glaube, ich konnte mich auch gar nicht mehr sehen. Und viele Freundinnen haben auch gesagt, so, wenn sie dann irgendwie Fotos von mir gesehen haben oder mich mal wieder gesehen haben, dass ich halt auch so dieses, man sagt ja immer, dieses Sparkling oder irgendwie in den Augen verloren habe. Und ich dachte immer so, ja, ach, ich bin nur müde. Ich habe gerade so viel gearbeitet.
Ein bisschen
Irgendwie.
Stress.
Ja, was redest du da? Also, kann doch gar nicht sein. Ja, aber bei mir war es dann auch so, wie du gesagt hast, dass ich auch mit der Couch, ich weiß nicht, ob das so ein Phänomen ist, mit der Couch verschmolzen bin. Aber ich lag hier, also als ich dann auch diese Pause hatte, mein Tag war eigentlich echt die Couch und ich hatte ein Glas Wasser bei mir auf dem Boden stehen und ich war zu müde, dieses Glas Wasser hochzuheben.
Nicht.
Das ist krass. Also, der Körper hat echt einfach so komplett abgebaut und ja, war eine krasse Erfahrung.
Was war denn für dich dann der Wendepunkt, dass du so gesagt hast, okay, krass, also erstmal, ich habe es jetzt erkannt, ich muss was machen, dann hast du ja schon gesagt, dann hast du Therapie gemacht, aber wann hast du denn für dich gemerkt oder gespürt, es verändert sich gerade was und es geht wieder, ich finde, bergauf ist auch immer so scheiße, weil bergauf heißt ja, man muss ja hochlaufen, ja, und es ist ja anstrengend und ja, aus einer Depression rauszukommen, aber sagen wir mal, das Licht ist wieder da.
Ja, also es ist sau anstrengend, aus einer Depression zu kommen. Es ist wirklich auch wie Arbeit eigentlich. Also zum einen hat mir, wie gesagt, die Therapie wahnsinnig geholfen. Sie hat mir auch immer Aufgaben mitgegeben, so ein bisschen wie bei dir vielleicht auch, was mir wahnsinnig im Alltag dann auch geholfen hat. Mein Freund war eine riesige Stütze, der hat mich immer unterstützt, hat mir nie irgendwie Vorwürfe gemacht, wenn ich halt hier nur jammernd rumlag und der auch wirklich keine Lebensfreude irgendwie hatte und der musste ja irgendwie auch mit klarkommen. Also das war eine Riesenstütze. Und ja, nach so ein paar Wochen Pause und Therapie habe ich dann schon auch gemerkt, okay, irgendwie. So will ich auch nicht weitermachen. Also es ist dann auch nicht mein Ding, nur in der Wohnung rumzuhängen und nichts zu machen. Der Frühling kam auch passenderweise automatisch gleichzeitig. Ich glaube, das hat auch noch mal
Ja,
geholfen. Und ist auch immer ganz gut. Und ja, auch so der Schubs von meiner Therapeutin zu sagen, du musst jetzt auch mal wieder irgendwie einen Alltag haben. Du kannst nicht irgendwie nur zu Hause sein. Und das hat mir eigentlich dann geholfen, wieder so ein bisschen zurück auch zur Arbeit zu gehen, einen strukturierten Alltag zu haben und ja, sich auf andere Sachen zu konzentrieren als vorher. Also jetzt nicht zu sagen, ich muss jetzt im Beruf wahnsinnig erfolgreich sein, sondern immer zu gucken, was tut mir gerade gut, kleine Sachen zu machen, sei es irgendwie einmal Sport, sei es mal irgendwie zur Kosmetik zu gehen. Oder es waren so ganz kleine Aufgaben, die für mir immer schon wahnsinnig viel Überwindung gekostet haben, sei es mal irgendwie auch zum nächsten Rossmann zu gehen oder so. Aber das dann wieder bestreiten zu können, das hat halt wahnsinnig geholfen. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht wieder ganz gut. Ich habe langsam wieder ein bisschen Freude an allem und dann ging es so peu à peu irgendwie besser.
Dann kam der Genuss wieder nach und nach.
Ja, genau. Das hilft auch immer sehr.
Ich glaube, das ist halt wirklich das, was wir alle, damit beschäftige ich mich ja sehr viel. Also ich mache ja auch viel so One-on-One-Mentoring mit Frauen. Habe auch zwei Männer mal da begleiten dürfen. Das war auch total spannend. Und ich finde, jede Person, mit der ich bisher gearbeitet habe oder auch mit denen ich in meinen Breathwork-Sessions, die so kommen oder sowas, da reden darf, eigentlich fehlt allen Leuten heutzutage irgendwie der Genuss. Also ich hatte so das Gefühl, vor 2 Jahren gab es irgendwie so einen Hype mit Purpose. So, du musst jetzt deinem Purpose nachgehen und wenn du keinen Purpose hast, so wer bist du eigentlich? Und jeder hat einen Purpose und du musst den finden, weil sonst gehst du dir selber fremd. Und ich dachte mir so, Alter, wie viel Druck wird uns denn hier jetzt noch gemacht? Ja, jetzt hast du einerseits, du sollst die ganze Zeit arbeiten für eine Firma und Geld verdienen, dass du dann irgendwann halt so, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dieses so, ne, Mutter-Vater-Kind-Spiel machen kannst. Und dann auf einmal heißt es, jetzt brauchst du noch einen Purpose und jede Person hat einen eigenen Purpose und wenn du deinem Purpose nicht nachgehst, bist du tot. Und ich habe wirklich so, es ist so viel Druck, hört auf! Und ich weiß noch so, ich meine, ich glaube schon dran, dass jede Person so einen Purpose hat, ja. Und man kann jetzt Purpose auch irgendwie anders benennen wie etwas, was uns ausmacht und worin wir einfach richtig gut drin sind. Und das muss gar nicht was Berufliches sein. Es kann auch einfach sein, dass man richtig gut dabei ist, zuzuhören oder sich für Dinge zu begeistern oder zu lernen oder zu lesen oder was auch immer, ja. Was ich glaube, ich viele Leute momentan verwechseln, ist das so, Purpose ist gleich dein Job.
Und
Und
der Job ist alles, was dich ausmacht, eigentlich.
genau. Und dieses so, der Job ist deine Identität. Und deswegen, ich finde auch dieses Wort, es ist ja gar kein Wort, aber diese Bezeichnung Work-Life-Balance so krank schwierig, weil Work kommt erstmal zuerst, wo ich schon bin, so eigentlich sollte es Life-Work-Balance heißen.
Ja, stimmt.
Und dann ist es aber auch so, das ist ja Teil deines Lebens und auch ein sehr großer Teil. Also ich würde ja jetzt mal schon sagen, so 80% deines Lebens ist Arbeiten, ne? So, wir stehen unter der Woche an so einem schönen Tag wie heute mit Sonne auf und dann im größten Teil, würde ich jetzt mal sagen, so ungefähr, weiß ich nicht, 70, 75% der Menschen hier an einem Schreibtisch zu hocken. Den ganzen Tag, ne? Und dann in den Bildschirm zu starren, völlig abgekapselt von der Welt. Du hast vielleicht ein paar Teamkollegen oder Kolleginnen, mit denen du dich dann irgendwie anfreundest, weil das sind die einzigen Personen, die du den ganzen Tag siehst, die du dich auch irgendwie verstehen musst. Und dann gehst du wieder nach Hause und es ist dunkel, du machst dir was zu essen, schaust dir vielleicht noch so, früher gab es ja dann noch so, okay, heute kommt Desperate Housewives wieder oder so. Da hast du noch so ein Highlight, jetzt hast du ja alles die ganze Zeit zugänglich. Merke, dieses genussvolle Leben oder auch so freudeerfüllte Leben wird so ganz nach hinten gestellt. Also so ganz nach hinten gestellt. Und wenn ich das jetzt auch bei einer Freundin von mir sehe, die gerade gegründet hat und auch schwanger ist, wie viel Druck die sich die ganze Zeit macht, ne? So einerseits ihrer Schwangerschaft gerecht zu werden und das auch zu genießen und zu erfahren. Also ich war jetzt noch nicht schwanger. Das muss ja so eine krasse Erfahrung einfach sein, wenn man so ein Wesen in sich da kreiert, ja, mit so Organen und Haaren und Fingernägeln.
Wahnsinn.
Immer noch völlig abgefahren, was wir Frauen hier alles machen können. Und dann andererseits das andere Baby, diese Firma da zu führen, ne? Und ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein Extrem, voll viele Frauen sind schwanger und vielleicht in einem Konzern. Ich kenne auch sehr viele, die lange in der Beratung gearbeitet haben, gesagt haben, okay, ist jetzt zu stressig, ich will schwanger werden und haben sich dann bei der Munich Re oder Allianz oder irgendwas so reingesetzt, weil sie gesagt haben, okay, das passt, da muss ich nicht viel arbeiten und dann kann ich mein Elternschaftsgeld da irgendwie auch ziehen und so, ne? Auch schlau. Könnte ich jetzt nicht machen. Weil es so spannend, wie ihr das hier so macht. Aber das finde ich schon irgendwie crazy, wie wir da so diktiert werden. Und deswegen für mich wäre es dann auch mal interessant, weil du hast ja gesagt, das fing bei dir an mit der Dizzy Daisy Bar und dann kam das nochmal mit der Schwangerschaft irgendwie mit dazu. Wie war das denn für dich dann? Ich meine, gerade Mütter und werdende Mütter erfahren so viel Kritik andauernd. Also wenn ich das bei meinen Freundinnen mitkriege, die schwanger sind, was die alle schon in der Schwangerschaft laut anderen Frauen falsch gemacht haben, so da haben sie schon Panik gehabt, ach du Scheiße, wir treiben am besten ab, ich bin ja die größte Rabenmutter, jetzt schon, ne?
Ja, also während der Schwangerschaft, ich glaube, den größten Fehler, den man auch irgendwie machen kann, ist zu viel auf Social Media rumzuhängen, während man schwanger ist, weil man da so viel, ich meine, der Algorithmus lernt da ja auch die ganze Zeit mit, weil du da so viel Input ja auch zum Schwangersein und Schwangerschaft bekommst. Was darf man essen, was nicht? Und irgendwie, ach, keine Ahnung, gibt ja unendliche Themen irgendwie, wo du was falsch machen kannst. Und ich glaube, da, ich meine, irgendwann war ich im Mutterschaftsurlaub und hatte natürlich auch oft das Handy in der Hand und da kann man sich einfach wahnsinnig viel Druck machen. Ich glaube, das wäre auch so ein Rat an alle werdenden Mütter, bitte nicht zu viel auf Social Media irgendwie rumhängen. Ich glaube, du musst immer auch dein Bauchgefühl hören. Klar gibt es Dinge, die musst du beachten, aber auch dein eigenes Bauchgefühl hören ist, glaube ich, am wichtigsten. Und dich um Gottes Willen mit niemandem zu vergleichen, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, sowohl während der Schwangerschaft als auch dann, wenn du Mutter bist, ist natürlich super schwierig. Man macht es automatisch, aber da immer wieder. Meine Therapeutin sagt immer wieder, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und zu gucken, was ist das Richtige für dich, was ist das Richtige für dein Kind. Da immer wieder drauf zu achten, ist, glaube ich, oder super viel wert. Und was bei mir, glaube ich, auch einfach schwierig war, diese Mutterrolle überhaupt insgesamt anzunehmen, tatsächlich. Also das dauert. Es ist natürlich auch immer unterschiedlich, aber bei mir hat es einfach gedauert. Ich war dann wieder nur zu Hause oder größtenteils nur zu Hause, gerade am Anfang.
Ja.
Und du bist halt für ein anderes Wesen 24/7 da. Es ist abhängig von dir. Klar, der Partner kann so viel es geht irgendwie übernehmen, aber gerade am Anfang, wenn man stillt, bist du ja einfach verbunden mit diesem Wesen und das hört auch nicht auf. Und dann zu sehen, dass man Freund, der eigentlich doch auch mehr oder weniger sein altes Leben weiterleben kann, die Freiheiten haben kann, zum Sport zu gehen oder zum Arzt zu gehen, ohne das mit mir eigentlich absprechen zu müssen. Das hat mich wahnsinnig gestört, weil ich musste eigentlich immer fragen, okay, ich habe einen Arzttermin, kannst du entweder auf den Kleinen aufpassen oder wie auch immer. Ich würde gerne zum Sport gehen, kannst du aufpassen. Du musst halt immer wieder nachfragen, ob es geht. Allein auch irgendwie mal entspannt duschen zu gehen oder so, dass man halt nicht mal diese Grundbedürfnisse richtig abdecken kann als Frau, dachte ich mir, ach du Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Und man ist halt schon auch einsam. Also wenn du hier, klar hast du das Kind um dich rum, aber das ist ja auch kein Gesprächspartner irgendwie. Und da dann nicht wieder in so viele negative Gedanken irgendwie zu verfallen oder zu denken, oh Gott, jetzt weiß nicht, sitzt du hier alleine rum und das ist jetzt irgendwie so das neue Leben und eigentlich hast du dir davor doch auch eine Art Karriere aufgebaut und irgendwie, wie willst du da wieder dran anknüpfen? Wie soll das weitergehen? Ach, da sind irgendwie so viele Gedanken und Gefühle, die dann auf dich einprasseln, dass du da echt auch irgendwie gucken musst, dass du nicht wieder in so ein Loch verfällst.
Es ist, also, wie gesagt, ich war ja noch nie schwanger. Ich habe sehr viele Freundinnen begleitet, die schwanger waren oder auch sind. Und die haben eigentlich alle von dieser Einsamkeit gesprochen. Also, wenn das Kind dann da ist. Und ich habe dann immer probiert, mich da so rein zu versetzen oder auch irgendwie so da zu sein. Also, halt dann mehr. Aber habe dann auch oft gemerkt, so dadurch, dass ja auch ein Alltag mit einem Baby überhaupt nicht strukturiert ist, weil das Baby macht ja, was es will und du musst dann halt folgen, ist es super, super schwierig gewesen für mich dann, weil ich natürlich mehr so getrimmt war, natürlich in diesem, ne, so, okay, ich arbeite, habe meine Struktur und da muss ich da jetzt irgendwie flexibel sein und dann, okay, aber wie mache ich das jetzt? Und ich merke, dass da halt einfach so keine. Habe ich bei mir selber gemerkt, einfach keine Flexibilität da irgendwie so richtig war, ne? Und dann teilweise hat es mich dann auch total genervt, wenn ich irgendwie 7-minütige Sprachnotizen bekommen habe von Freundinnen von mir, die gerade ein Baby hatten. Und dann hörst du die ganze Zeit das Baby im Hintergrund schreien und wie sie während der Sprachnotiz noch mit ihrem Mann oder Freund irgendwie gesprochen haben. Und ich sitze hier so und bin so, entweder du rufst mich an, aber 7 Minuten von wo Inhalt vielleicht 2 sind. Packe ich nicht. Und da habe ich richtig gemerkt, wie mich manche Sachen total frustrieren, bis dann halt irgendwann so Gespräche mal so kamen, wo man sich mal ausgesprochen hat und dann einfach rauskam, hey, sie ist einfach einsam. Und das haben alle meine Freundinnen, die schwanger sind, alle durch die Bank weg gesagt, egal wie toll der Partner ist und involviert und weiß ich nicht was. Das ist auch mit Frauen, mit denen ich auch oft arbeite, die dann halt eben auch sagen, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, mein Körper gehört gar nicht mehr mir. Und gerade so Frauen, die ganz viel Sport gemacht haben, ne, und so viel so Power gemacht haben und sich in ihrem Körper stark und gut gefühlt haben, hatten auf einmal diesen ganz krassen Kontrast, so ja, also Ich bin so eine Abzapfmaschine und alle 2 Stunden in der Nacht muss ich aufwachen, weil halt mein Kind halt schreit und ne, so, die lieben alle ihre Kinder. Aber es ist halt so ein krass körperlicher Anspruch, den man da irgendwie leisten muss nach so einer Geburt und schon 9 Monate heftigen hormonellen Crazy Life und Körperveränderungen und so weiter. So, ich bin manchmal wirklich so, Männer sagen, die sollen sich jetzt mal nicht so anstellen. Genauso wie andere Frauen kenne ich auch sehr viele, die so gesagt haben, hey, die sollen sich jetzt nicht so anstellen, nur wenn man schwanger ist oder jetzt ein Kind hat, ja. Denke ich mir immer so, ja, wartet's mal ab oder ihr Männer, würde ich mich auch mal freuen, so wenn ihr einfach mal so ein Kind habt. Es gibt so eine geile Frau, die hat jetzt irgendwie ihr 3. Kind auf Instagram und die hat ihren Mann jetzt gezwungen, jeden Monat so ein Obst oder Gemüse von der Größe ihres Kindes mitzutragen. Also der hat am Ende so eine Wassermelone irgendwann nur noch so vor sich getragen und dann auch das Gewicht so nachgemacht und so weiter. Und der war wirklich so, ich weiß nicht, wie du das hier machst. Ne?
Ja, habe ich auch schon öfter so Videos gesehen, auch dass man dann, keine Ahnung, sich mit so einer Melone bücken muss und so.
Ja.
Sind ja alles irgendwie so Kleinigkeiten, die man dann da so täglich bestreiten muss. Ja, es ist Wahnsinn.
Es ist, also ich glaube, das ist so schön, dass wir jetzt auch so drüber reden können, weil wie gesagt, viele Mütter sprechen nicht drüber oder halt ganz vereinzelt oder sind sich es auch gar nicht so krass bewusst. Und ich glaube auch voll viele Leute, die eben entweder Single sind oder keine Kinder haben, dass die auch einfach verstehen, was da irgendwie passiert. Und was ich so spannend finde, ich meine, ich befasse mich ja so ganz viel mit so afrikanischen Völkern und auch indigenen Völkern, weil ich das einfach wahnsinnig interessant finde. Und da kommen wir auch eigentlich ja überall her, ne? Auch man sieht das auch in ganz anderen Ländern, ja auch. Also wir müssen ja gar nicht so weit gehen. Italien, ja. So wie Leute zusammen ein Kind erziehen und aufbringen. Und da ist es ganz klar, ein Kind kommt auf die Welt, die Mutter kommt, die Eltern sind da, die ganze Familie ist am Start, jeder übernimmt irgendwie einen Teil, dass die Mutter nie alleine ist. Hier in, also es gibt ja auch so Zeremonien, also deswegen, ich mache ja auch so Mama und Baby Blessings, wo man einfach so die Freundin so dazu holt und sagt, du bist nicht alleine bei dieser Schwangerschaft, ja, und deswegen sind die auch so powerful, weil einfach dieses Alleinsein so ein großes Thema ist und wir fühlen uns ja im Alltag schon alleine die ganze Zeit und wenn man dann sowas dann noch macht, ich glaube, ist einfach nur ganz anders, deswegen vielleicht auch mal, vielleicht gibt es von dir irgendwas, wo du sagst, das hätte dir in dem Moment richtig, richtig gut geholfen und vielleicht auch irgendwie, ja, so wie du mit diesen ganzen Unsicherheiten dann auch irgendwie umgegangen bist.
Ja, ich glaube, was mir geholfen hätte, wäre, wenn ich vorher nicht depressiv gewesen wäre. Nein. Aber also ich glaube, es war schon ein Hindernis, diese Erschöpfung, vielleicht war es auch ein Burnout, den ich vorher hatte, dass ich Hemmungen hatte, sowohl während der Schwangerschaft als auch jetzt so im ersten Jahr der Mutterschaft, zu, keine Ahnung, irgendwelchen Kursen zu gehen. Abseits von jetzt Schwangerschaftsvorbereitung oder so, um halt irgendwie noch andere Mütter kennenzulernen oder sich da auszutauschen, weil mir war es einfach zu anstrengend. Also ich konnte lange nicht mich sozial super gut integrieren oder Smalltalk führen. Das war mir einfach alles, weiß nicht, zu viel. Und ich glaube, dass mir das vielleicht schon noch geholfen hätte, um nicht so einsam zu sein. Ich habe jetzt im Rückbildungskurs auch super nette Mädels kennengelernt und das hat mir halt jetzt oder hilft mir aktuell super, sich da immer austauschen zu können. Auch einfach, dass man ja so Dinge, die einen total beschäftigen, relativiert durch sein Gegenüber, die dann vielleicht sagt, hä, ist doch irgendwie gar nicht schlimm oder so, oder ist doch total cool, diese Entwicklung, bla bla bla. Das hilft mir halt wahnsinnig irgendwie, um da zum einen nicht so negativ zu denken und halt auch nicht so einsam zu sein. Aber ich hätte mir, glaube ich, auch so mehr gewünscht, auch so von meinen Freundinnen oder so aus dem Freundeskreis. Insgesamt vielleicht auch so von den Freunden, auch von meinem Freund, dass einfach mehr Interesse auch da ist. Also das habe ich schon auch gemerkt, sobald man irgendwie gehört hat, ah, okay, die bekommen ein Kind, hatte ich das Gefühl, kann natürlich auch ganz anders sein. Ich meine, jeder hat seinen Alltag, man steckt fest. Aber ich hatte das Gefühl, dass man so ein bisschen abgeschrieben wurde. Also du hast jetzt auch gesagt, gut, du warst dann irgendwie auch genervt von diesen langen Sprachnachrichten oder so. Man kennt ja auch nie so die andere Seite, aber man hört halt immer, ja, auch wenn du schwanger bist, du wirst immer eingeladen, du bist integriert, auch wenn das Kind da ist. Ja, und dann ist es soweit und ist man es irgendwie ja, abgeschrieben. Und ich meine, klar, es ist schwierig, mit dem Kind das vielleicht zu planen oder dann mal spontan irgendwo hinzukommen. Aber dass man wenigstens die Möglichkeit bekommt, das selbst zu entscheiden, das hätte ich schön gefunden. Also da dachte ich mir manchmal schon, ja, irgendwie schade.
Ja, ich finde das wichtig, dass man da die Seiten einfach irgendwie mal versteht, weil dieses ja, dieses so unterstützen wollen und dann, aber again, wir sind ja gerade in so einer Generation, wo wir uns Frauen die ganze Zeit gesagt wird, wir müssen alles alleine machen. Und dann haben wir uns bewiesen, weil wir dann halt, ne, so in diesem Patriarchat wieder reinpassen. Und ich glaube, das ist auch so krass in uns geprägt. Und das, was du sagst mit diesem, jemand ist schwanger. Ich kenne das ja selber. Ich würde jetzt total lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich schreibe meine Freundin nicht ab. Und ich schreibe die auch nicht ab. Aber ich merke, wenn jemand schwanger ist, dass dann sich auf jeden Fall was in unserer Freundschaft irgendwie verändert von beiden Seiten. Und ich auch gar nicht böswillig. Also so bei manchen hat sich so manche Dinge sogar zum Positiven total verändert. Weil irgendwie, weiß ich nicht, durch die Hormone oder was auch immer, sind die dann offener geworden und wir konnten ganz andere Gespräche irgendwie führen und die haben mehr Körperbewusstsein gehabt und waren irgendwie mehr präsent, hatte ich so das Gefühl. Also es war total schön, ja. Und bei anderen Freundinnen habe ich aber so gemerkt, klar, wenn du auf einmal dann in einem ganz anderen Körper bist und du halt schwanger bist und da, wie gesagt, ein Baby in dir kreierst, hast du auch ganz andere Themen, ja, weil du vielleicht andere Schmerzen hast oder Dinge anders ablaufen, du manche Sachen, wie du schon gesagt hast, nicht mehr machen kannst oder darfst oder was auch immer. Und man natürlich auch in dieses Nesting reingeht und sich da dieses schönes Nest da aufbaut und sich auf einmal an so Kotztüchern und sowas so krass erfreut. Das sind manchmal so Sachen, wo ich dann ausgestiegen bin, wo es halt jedes Mal nur noch um sie ging. Und
Klar.
das war, wo es für mich echt schwierig wurde. Und da hatte ich auch eine Freundin, die dann bei ihrem dritten Kind gemerkt hat, Scheiße, ich habe jetzt eigentlich 5 Jahre lang nur noch über meine Kinder und mich geredet. Und ich habe nie gefragt, also nie zurückgefragt, wie geht's dir denn? Was passiert bei dir im Leben? Und wenn sie gefragt hat, ist halt immer irgendein Kind dazwischen gekommen oder weiß ich nicht, das Baby hat in ihren Bauch getreten oder weiß ich nicht was, ja. Und ich glaube, das ist halt so dieses Schwierige, aber ich finde das ja so spannend, jetzt, wenn wir so drüber reden, kommt mir so ein Gedanke. Und es würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. So schwanger sein, ein Leben kreieren, ist ja so das, jetzt mal blöd gesagt, auch wenn Frauen das nicht machen wollen, ist das völlig in Ordnung. Aber das, was wir Frauen ja können, da sind wir in unserer kompletten Kraft einfach, ne? Und in unserer Kreation, in unserem weiblichen Wesen. Und wie interessant es eigentlich ist, dass wir Frauen uns gegenseitig in diesen Zeiten, wo wir eigentlich in unserem High-Peak-Point sind, so hardcore fertig machen. Entweder uns selber, oder halt der anderen Frau noch sagen, wie sie es zu machen hat und so weiter. Ne? Und wir werden ja eh schon die ganze Zeit in der Gesellschaft absolut kritisiert. Wir werden die ganze Zeit verglichen mit anderen Frauen. Wir vergleichen uns auch selber. Zickenkriege sind immer irgendwie am Start. Also ich halte mich da Gott sei Dank von fern. Aber ich finde das gerade total interessant, mal so drüber nachzudenken. Krass. Und dann sind wir so an unserem Peak von, was wir als Frauen leisten können. Ja. Und nein, wir erstellen keine Apps oder irgendwie sowas, sondern nein, wir erstellen Leben. Ja, Leben. Und mach du das erstmal, Elon, du Spast. Anyway, ja. Aber da, weißt du, und dann machen wir uns so fertig und sind an diesem Punkt, wo wir eigentlich so strahlen könnten und so sein könnten, hey, Alter, jetzt bin ich eine Wonder Woman zu 100% und weiß ich nicht, was kannst du auch in anderen Momenten sein, don't get me wrong, ne? Aber jetzt einfach mal so biologisch. Und dann trotzdem da so einen krassen Tiefpunkt zu spüren, wie gestört das eigentlich ist.
Ja, jetzt, wo du es so sagst, ich habe auch noch nie so drüber nachgedacht eigentlich, aber ja, ich weiß auch nicht, was mit uns Frauen manchmal los ist. Das ist doch wirklich strange. Also ich meine, das ist wirklich das Krasseste, was du mitmachen kannst. Ich meine, auch so nach der Geburt dachte ich, krass, ich bin so stolz auf mich. Also was ich da geleistet habe, oder auch mit meinem Freund natürlich zusammen, aber in erster Linie ja ich. Und ich dachte so, krass, also ist das. Abgefahrenste, was ich jemals mitgemacht habe und jemals mitmachen werde, wahrscheinlich. Aber ja, also warum unterstützen wir uns Frauen dann nicht noch oder irgendwie, keine Ahnung, warum kritisiert man sich dann noch gegenseitig? Wahrscheinlich, weil es einfach generell immer so in unsere Wiege gelegt wurde. Also selbst sowas, weiß ich nicht, gönnt man der anderen vielleicht nicht, vergleicht sich und denkt sich, ach, die kann das besser als ich oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da ganz falsch.
Aber wie geht's dir denn jetzt so? Jetzt hast du ja dein Kind. Würde
Jawohl.
man sagen, du hast immer noch deine Highs und Lows, oder wie geht's dir denn jetzt?
Ja, also ich würde sagen, so die ersten 10 Monate waren schon echt ein Auf und Ab. Allein um sich in dieser Rolle zu finden, den neuen Alltag zu bestreiten. Das Kind entwickelt sich ja jeden Tag irgendwie neu gefühlt, da musst du ja auch hinterherkommen. Aber jetzt so, ja, seitdem er vielleicht auch so ein Jahr ist oder jetzt so seit Anfang des Jahres ist irgendwie alles sehr eingespielt. Es ist wunderschön, diesen kleinen Menschen heranwachsen zu sehen. Er ist jetzt auch in der Kita, man hat auch wieder mehr Zeit für sich, was natürlich auch super hilfreich ist, um einfach wieder Kraft zu tanken. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, jetzt auch mal wieder sich zu fragen, wer ist man, wo möchte man jetzt hin, wie möchte man seine freie Zeit oder seinen Alltag neu gestalten. Da fängt man irgendwie, oder ich fange da auch wieder so ein bisschen bei Null an, oder? Bei 50% vielleicht. Und ja, aber dann gibt es auch irgendwie wieder so Themen wie PMS, die irgendwie total viel stärker sind als vor der Geburt, wo man denkt, so krass, so eine Woche bevor die Periode losgeht, falle ich in so ein krasses Loch. Du bist kräftemäßig komplett am Ende. Du denkst wieder nur total negativ und muss man sich auch irgendwie erstmal wieder so drauf einstellen. Aber alles in allem würde ich sagen, mir geht es besser. Ich bin positiver eingestellt. Ich hange mich auch an positiven Sachen lang und gucke, was mir gut tut und versuche, keinem Leistungsdruck irgendwie hinterher zu rennen und Leuten hinterher zu rennen, die mir nicht gut tun oder so, sondern ja, gucke, was mir und meiner Familie gut tut und glaube, bin da auf einem ganz guten Weg, langfristig hoffentlich einigermaßen stabil zu sein.
Gibt es dann irgendwelche Praktiken oder Rituale oder Routinen oder sowas, die du während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft irgendwie oder jetzt auch etabliert hast, wo du sagst, hey, das hat mir richtig gut geholfen?
Nach der Schwangerschaft nicht, weil irgendwie da Routine oder so zu haben, war schwierig. vor der Schwangerschaft, ja, also zum einen eigentlich regelmäßig auch zum Sport zu gehen, so ganz basic eigentlich, dass du da einfach einen Aus oder dass ich einen Ausgleich habe zu dem normalen Leben. Dann soziale Kontakte sind für mich irgendwie das A und O. Also wenn ich keine Freundschaften habe oder irgendwie mich mit anderen austauschen kann, das merke ich, da habe ich immer richtig dran zu knabbern eigentlich. Ja, aber sonst so richtige Routinen, ich glaube, das bin einfach nicht ich. Wahrscheinlich würde es mir gut tun, wenn ich mehr Routinen hätte, aber ich glaube, ich mag es lieber spontan zu sein. Und wenn ich spontan irgendwas mit Freunden ausmache oder wenn ich mit meinem Freund und dem Kleinen spontan irgendwo hinfahre, raus aus der Stadt, wandern gehen, an den See fahren, das tut mir immer wahnsinnig gut.
Ich finde das so spannend, wenn ich auch an Schauspiel zurückdenke. Also ich habe ja auch eine kleine Pause gemacht nach dem Burnout. Und ich habe ja viele oder ich kriege sehr viele Mutterrollen angeboten. Immer wieder, weil ich halt jetzt über 30 bin. Ne? Und genau. Und da fand ich es total interessant, dass voll oft in dem Drehbuch die Mütter keinen Namen bekommen haben. Also steht dann immer nur Mutter.
Wow.
Und wenn ich dann der Person einen Namen geben wollte, war das immer so, ja, es braucht die nicht, die ist einfach eine Mutter. Und das hat mich total fuchsig immer gemacht. Es gibt sowieso in vielen Drehbüchern, dass so Female Characters, dass dann die gar keine richtigen Namen oder irgendwie sowas haben. Aber bei Müttern fällt das besonders auf, auch bei Großmüttern. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo wir gesellschaftlich auch irgendwie, ja, so, da habe ich, mit wem habe ich denn da jetzt drüber geredet? Ich glaube, mit der Leni im Podcast, dass wir gar nicht mehr unsere Eltern, Großeltern, Ahnen oder was auch immer, wir haben da gar keine Verbindung mehr so richtig zu. Es geht schon fast in so eine, in so eine Beziehung wie, die schulden mir etwas, so dass wir für immer Kind sind und so, da ist kein Zurückgeben. Und es ist so immer dieses Nehmen, Nehmen, Nehmen. Und gerade bei Frauen nochmal werden die ja so abgeschwächt, ne? Also auch so jemand, dass so manchmal so, ich sehe aus wie eine Oma, dass das wie so eine Beleidigung ist. Weißt du? Oder halt eine Abwertung. Oder boah, jetzt werde ich so eine Mutti. Ist ja auch so ein Spruch, ne? Den so viele Leute
Habe ich
bringen.
bestimmt schon auch ein paar Mal gesagt.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch so, so spannend, diese so Abwertung, die wir Frauen da auch irgendwie machen, ne? Die natürlich auch durchs Patriarchat, durch dieses Leistungsgesellschaftsthema kommen. Weil klar, wenn du eine, wenn du schwanger bist und ein Kind hast, kannst du erstmal der Wirtschaft in der Hinsicht nichts Gutes tun, was aber irgendwo auch nicht stimmt, weil schau dir mal an, was du alles für ein Baby kaufen musst. Ja, da
Ja,
guckst
das
du auch wieder
stimmt.
die Wirtschaft an. Oder gehe ich?
Ja.
Immer das beste Beispiel ist für mich DM. Das ist eigentlich, dass es nicht einfach der Frauenladen oder irgendwie sowas heißt, ja, weil du gehst da rein, es ist alles für Frauen, wie dir
Ja.
gesagt wird, wie du besser riechen, aussehen, fühlen und was weiß ich was kannst. Und dann gibt es für Männer so eine kleine schwarze Ecke, wo Seins draufsteht und das ist für euch, ihr braucht nicht mehr, ihr seid sonst perfekt, aber ihr Frauen, ihr guckt ja jetzt mal diese ganzen 8 Aisles an und kauft aus jeder Aisle irgendwas. Und da gibt es ja auch tausende Kindersachen immer wieder.
Ja, das war auch, glaube ich, so mein, oder ist immer noch so mein Everyday-Go-To.
Aber ich glaube, wir müssen da einfach mit diesem Stigma irgendwie mal anders umgehen. Dieses so, ja, warum ist es was Schlechtes, eine Mutti zu sein? Oder auf jemanden, weißt du, so eine Mutter hat ja eigentlich so, wenn man Glück hat, sind ja auch andere anders aufgewachsen, aber jemand, die so sehr nurturing ist und auf die man sich verlassen kann, jemand, die da ist, die dir zuhört, die dir hilft zu wachsen und die dir hilft, dieses Leben und diese Welt irgendwie zu navigieren und zu verstehen. Ja, und ich verstehe manchmal einfach überhaupt nicht. Also selber, ich hinterfrage mich daher selber auch oft, ja, so warum man dann das so abwertet und auch gerade zu Großeltern. Deswegen, ich hatte ja auch mal hier mit meiner Omi so einen Podcast gemacht. Wie oft setzt man sich jetzt wirklich mit seiner Mutter oder seiner Großmutter mal hin und spricht mal wirklich zu der Frau und nicht nur zu der Mutter oder der Großmutter? Und das ist so krass und das ist so, was dieser Prozess, glaube ich, auch ist, den du heute so ein bisschen beschrieben hast, ist dieses. Man ist auf einmal schwanger und dann wird man schon so abgeschrieben, man wird nicht mehr so eingeladen. Ich hatte das witzigerweise, als ich noch Single war, da wurde ich nirgendwo mehr eingeladen. Und ich werde es nie vergessen, eine meiner engsten Freundinnen damals, die hat wirklich zu mir gesagt, ja, ich weiß einfach nicht, wo ich dich hinsetzen soll.
Oh.
So auf dem Stuhl.
Ja. Auf
Oh,
ein Podest.
aber das fand ich auch total krass. So, ich habe halt nicht in diese andere Welt da wie reingepasst, ja. Und dass es diese Trennung auf einmal gibt. Und man
Ja.
wird auf einmal, ja, so von einer individuellen Frau, die so, ne, sich so versucht zu finden, wie du auch gesagt hast, eine Karriere aufgebaut hat und so weiter. Man hat sich halt über dieses Arbeitsleben so krass definiert, wird man auf einmal zu einer Mutter, die eigentlich so an der Gesellschaft nicht wirklich teilnehmen darf. Einfach schon,
Ja.
wenn du auch dann unser Steuerrecht mal anschaust und so weiter, wenn du dann verheiratet bist und das soll ja angeblich beide benefiten, so ein Scheiß, ja. Und das ist krass, wie, was dieser Prozess macht, wie wir uns da auf einmal so ausgegliedert werden. Und deswegen finde ich das total nachvollziehbar, alles, was du heute gesagt hast, wie du dich auch gefühlt hast und dass du auch in dieses, in diese depressiven Momente gefallen bist und gesagt hast, boah, Alter, was ist hier los? So, ich bin nicht mehr ich selber, wer bin ich jetzt? Und dass du jetzt auch sagst, ja, wer bin ich denn? Weil manche fallen natürlich dann auch komplett in dieses, so, ich bin nur noch Mama und sprechen sich dann auch nur noch mit Mama und Papa die ganze Zeit an und dann gibt es keine Vornamen mehr und so weiter. Das ist ja das andere Extrem nochmal, wo sich dann alles nur ums Mama und Baby sein gedreht.
Ja.
Aber diese Balance, wie was du sagst, wer bin ich jetzt, wer will ich jetzt auch sein, in welche Gesellschaft will ich mich auch eingliedern und was will ich vielleicht auch meinem Kind für ein Vorbild sein, ne? Ich glaube, das checkt auch kein Mensch, dass wenn du halt ein Kind auf die Welt bringst, ist es ja nicht einfach nur, ich habe jetzt ein Kind auf die Welt gebracht und das war krass, sondern du hast eine Verantwortung für ein Lebewesen, was du nicht zurückgeben kannst. So, da ist keine 14-Tage-Garantie drin.
Ja, du hast
Ne?
so viele Zwiespalte eigentlich wieder in dir. Wie du sagst, erst musst du irgendwie von einer Arbeitenden zu der Mutterrolle finden, die Rolle, die dir im ersten Moment vielleicht gar nicht so wertvoll erscheint, obwohl ich glaube, es ist das Wertvollste überhaupt, weil du ein neues Leben kreierst und diesen Menschen aufs Leben vorbereitest. Und dann aber auch wieder von dieser Mutterrolle, die du natürlich immer hast, zu sagen, okay, ich will aber auch wieder arbeiten, ich will vielleicht auch wieder Karriere machen, ich will vielleicht nicht nur Teilzeit arbeiten. Was bin ich dann für eine Mutter? Wieso habe ich dann überhaupt ein Kind bekommen, wenn ich ihn jetzt 8 Stunden in die Kita schicke? Da machst du dir ja auch wieder Gedanken. Also du kommst ja eigentlich gar nicht aus so einem schlechte Gewissen, Gedankenkarussell. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube schon, dass es auch vielen so geht irgendwie, dass man immer diesen Zwiespalt hat. Bin ich eine gute Mutter? Bin ich eine gute Partnerin? Bin ich eine gute Karrierefrau? Was auch immer. Das sind ja mal so viele Punkte, über die Männer sich, glaube ich, auch einfach nie Gedanken machen müssen, können, wollen. Keine Ahnung. Das ist einfach Wahnsinn. Also.
Ja, vor allem, wenn ich kenne das von Freundinnen, wenn die einen Vater sehen mit Kindern und dass er sich halt um die Kinder bemüht, sind alle Mädels, die schmilzen ja dann immer, ne? Und
Ja.
wenn das eine Mutter macht, ist es so, oh, die ist jetzt im Weg mit ihrem Kinderwagen und jetzt lässt sie ihre Kinder hier wieder spielen. Und bei einem Vater ist es immer so, ach, oh, guck mal, der lässt die jetzt so ganz wild werden und du bist immer so, was ist das? Was ist los mit uns Frauen? Oh mein Gott, es macht mich so wahnsinnig. Ja, also du hast ja schon auch gesagt, dass du jetzt auch ein paar Mädels kennengelernt hast, im Rückbildungskurs zum Beispiel, und das ist ja auch was Schönes, ne? Manche Frauen, die dann schwanger sind, die sind dann so, oh nee, jetzt muss ich zu diesen Geburtsvorbereitungskursen, die Rückbildung, jetzt bin ich nur noch von Müttern umgeben, oh mein Gott. Ich glaube, das ist auch dieser Prozess, so dieses alte Leben, irgendwie so, okay, ich bin nicht mehr Teil davon, ich will aber festhalten oder irgendwie so den Prozess halt nicht so ganz vertrauen vielleicht. Aber eigentlich, ist es ja ganz schön, weil man dann so einen Zusammenhalt hat, ne? Wo du ja auch gesagt hast, das braucht man auch. Und du hast auch gesagt, die sozialen Kontakte sind ja auch total wichtig. Wie ist es denn so in Zeiten von Herausforderungen? Wie hat dir das denn jetzt alles geholfen? Ich meine, wenn wir jetzt mal deinen ganzen Weg anschauen, ja, den du jetzt beschrieben hast, du hast nach dem Abi, hast du die Winzerausbildung gemacht, dann hast du ein Praktikum da, ne, dann hast du geschaut, dann hast du nochmal das Studium gemacht, dann hast du den E-Commerce gemacht, dann hast du Dizzy Daisy gemacht. Also come on, Girl, was du alles schon gemacht hast. Jetzt hast du noch ein Kind auf die Welt gebracht, ja. Also wir können nicht sagen, dass du nicht genug gemacht hast, ja. Aber durch all diese Ups und Downs vom Business war ja auch nicht immer alles super easy. Man muss ja auch erstmal gucken. Winzer ist ja jetzt auch nicht sowas, wo, weißt du, da muss ja auch irgendwie renominiert sein, Geduld haben, all so ein Kram. Wie haben denn Frauen dich auch in diesem Prozess auch unterstützen können?
Ich glaube, so richtig angefangen mit Unterstützung war es eigentlich, als ich nach meinem Studium habe ich bei Juwelweine gearbeitet, mit der Juliane Eller zusammen. Die hat ja das Familienweingut übernommen und ist ja auch, also wahnsinnig erfolgreich, ich glaube, mit einer der erfolgreichsten Winzerinnen in Deutschland. Und das war, glaube ich, so der Start, wo ich auch so ein bisschen so in diese Empowerment Brawl oder ja, in dieses Empowerment reingekommen bin und da auch gemerkt habe, okay, Unterstützung unter Frauen und dass man Frauen auch mehr in die Führungspositionen bringen sollte. Und das hat mir, glaube ich, halt damals geholfen, so sie auch so ein bisschen als Vorbildfunktion zu haben, wie sie sich ja auch in dieser männerdominierten Welt, Weinwelt durchgesetzt hat und da mir auch so ein bisschen was abzugucken bestimmt. Das war halt ja, so ein super guter Start eigentlich. Und dann bin ich ja nach München gekommen und habe dieses Startup mit aufgebaut. Und da gab es natürlich auch super viele Connections zu anderen Gründerinnen hier in München oder auch durch diese Corona-Zeit hat man sich auch super viel deutschlandweit irgendwie connected über Social Media, über irgendwelche digitalen Veranstaltungen auch. Und um sich da auszutauschen, das war halt einfach immer super hilfreich. Man hat aber auch immer die gleichen Probleme natürlich irgendwie gehört. Was dann irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann fand ich es ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also ich fand dann irgendwie dann auch schon wieder auch diesen Mix zwischen Frauen und Männern wertvoll, weil man muss es ja leider sagen, Männer sind da halt irgendwie, weiß nicht, sag ich mal, erfahrener, können dir vielleicht sogar auch noch mehr Tipps irgendwie in manchen Bereichen geben. Deswegen fand ich irgendwann den Mix auch super hilfreich aus Frauen und Männern. Man halt nicht sich nur unter Frauen connected. Keine Ahnung, vielleicht werde ich jetzt ins Kreuz
Quatsch.
genagelt.
Ich bin dir da auch voll drauf
Aber
an.
ja, es gibt halt, ja, also ich glaube, wenn man so in dieser Startup-Welt ist, dann kann man sich super leicht mit anderen Gründerinnen auch connecten. Und man kann sich da auch offen austauschen. Das fand ich schon auch gut, dass es da nicht so diesen Zickenkrieg unbedingt gab, sondern da schon auch wirklich viel Support war. Aber ich habe mich halt nicht nur auf den Frauensupport fokussiert, ehrlich gesagt.
Ja, bist ja auch völlig in Ordnung.
Ja.
Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal kurz auf dieses Abenteuer-Thema gehen, weil du ja gesagt hast, so und auf neue Abenteuer. Abenteuer ist ja so ein großes Wort, wo jede Person sich was anderes drunter vorstellt. Es könnte jetzt so Indiana Jones sein oder Tomb Raider, aber es könnte auch irgendwie so, ich wandere jetzt mal zum ersten Mal mit meinem Kind im Kinderwagen um die Ecke und hole mir eine Brezel. Und schau mal, wie es läuft. Deswegen für mich wäre es schön, weil du ja auch gesagt hast, du würdest da gern reden. So, was sind denn für dich Abenteuer? Wie gehst du auch sowas an und warum wolltest du auch darüber ein bisschen sprechen?
Also ich glaube, vor der Schwangerschaft waren so eher berufliche Abenteuer mein Ding. Oder das, was für mich Abenteuer waren, also neue berufliche Herausforderungen zu bestreiten, sich da weiterzuentwickeln, Herausforderungen zu haben. Das fand ich immer super spannend und ich glaube, und ich bin auch so eine, die springt von einem Abenteuer ins nächste beruflich gesehen, ohne auch vorher konkret drüber nachzudenken. Ich glaube, das will ich aber ändern. Ich glaube, ich will nicht irgendwie das nächste Mal ins heiße Feuer springen, ohne irgendwie vorher mal kurz drüber nachzudenken, was das für ein Könnten haben könnte. Und seit der Kleine da ist, klar, sind irgendwie ist jeder Tag ein Abenteuer, weil irgendwie so viel passiert. Aber ich finde, Abenteuer bereichern total dein Leben. Also man ist so im Alltag oft festgefahren, immer wieder. Und ich finde, Abenteuer, seien sie noch so klein, sei es, weiß ich nicht, auch mit deinem Freund, wir planen jetzt unsere Hochzeit, ist für mich auch ein Riesenabenteuer. Also ein Abenteuer der Gefühle und was man da irgendwie auch alles machen muss. Und ich finde, das bereichert aber dein Leben und bringt auch wieder neue Herausforderungen, sonst bist du so in deinem Trott gefangen, kannst dich auch nicht wirklich weiterentwickeln und bringt dich bestimmt auch aus der einen oder anderen Depression wieder heraus, wenn du sagst, okay, ich will ein neues Abenteuer starten. Für mich war es während meiner ersten Depression und der starken Depression ein Riesenabenteuer, alleine wandern zu gehen. Da dachte ich so, wow, krass, jetzt gehe ich da alleine so einen Berg hoch. Und es war noch irgendwie im Februar und es war alles total vereist und ich so, ja, das wird schon klappen. Bin da mit normalen Wanderschuhen irgendwie den Berg hochgekraxelt, teilweise mich irgendwie so an Wurzeln lang gehangelt, um dann nicht den Berg runter zu rutschen. Da hatte ich so, aber war ein geiles Abenteuer, als ich da oben dann auf dem Gipfel war. So mutterseelend allein, weil sonst irgendwie keiner wandern war.
Super.
Ja, und ich finde, weiß nicht, Abenteuer bereichern das Leben, sollte man vielleicht auch einfach mehr drüber sprechen, weil alle reden so über ihren Alltag, was sie so beruflich machen, was sie vielleicht mal machen wollen, aber so, ja, diese kleinen Abenteuer zwischendurch, die machen doch das Leben eigentlich erst aus.
Richtig schön. Und zu Abenteuer gehört ja auch immer einerseits Entwicklung mit dazu, ne? Und auch irgendwo Angst. Also wenn du jetzt beschreibst, da diesen Berg hoch zu kraxeln, stell mir das gerade vor, so als wäre das so eine Challenge, die du dir selber gesagt hast. So, nein, ich ziehe mich da jetzt hoch.
Ja, schon irgendwie.
Und so ein mentaler Kampf mit sich selber. Und was ich ja so spannend finde, so Angst und, also im Englischen heißt es mal Fear and Excitement. Das ist ja genau das gleiche Gefühl, es ist nur, was dein Kopf damit macht. Aber es schüttet genau das gleiche an Hormonen in dir aus. Und das finde ich so spannend. Und das ist, was für mich auch so ein Abenteuer ausmacht, dass du einerseits völlig aufgeregt bist, weil es was Neues, Unbekanntes ist und es dir aber auch Angst macht. Und du aber du endlich entscheidest, die Angst so bei der Hand zu nehmen und sie zu befreunden und zu sagst, nee, wir gucken uns das jetzt mal gegenseitig an. Und ich kann mir mit einem Kind vorstellen, meine Kinder gehen ja auch so geil durchs Leben, so was die sehen, was die wahrnehmen, wegen was die stehen bleiben. Ja, und hast du das jetzt gesehen? Guck mal, diese Blume auf dem Boden. Und das sind so Sachen, wo ich echt sage, so, das ist so schön und eigentlich müssten wir viel mehr von diesem verspielten Kind so im Alltag, wie du sagst, auch einfach so mit reinnehmen. Deswegen für mich wäre es noch so schön für einen Abschluss, kriegt ja jede Sister immer noch so ein Shoutout für alle, die zuhören. Und da würde ich dir gerne jetzt einfach nochmal die Bühne geben. Vielleicht gibt es etwas, was du einfach jeder werdenden Mutter vielleicht mitgeben willst oder jemand, die eine De Depression gerade durchmacht oder das Gefühl hat, sie ist da drinne. Oder auch vielleicht was ganz anderes. The stage is yours.
Ja, vielen Dank. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber vielleicht so als kleinen Tipp, wenn man irgendwie merkt, dass man, wovor man oder wofür man eigentlich brennt oder eine Leidenschaft hat, da keine Freude mehr empfindet und alles so als sehr schwer empfindet, direkt mal mit deiner ersten Vertrauensperson vielleicht in Kontakt zu gehen und erstmal zu reden. Also ich finde, das hilft schon mal, erstmal um zu gucken, okay, wie geht es einem eigentlich? Und dann vielleicht darauf bauend, eine Therapie zu anzufangen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie seine Leidenschaft verliert, dann ist das immer schon mal so ein erstes Zeichen, okay, das stimmt irgendwas nicht. Und vielleicht so als Tipp für werdende Mütter oder für frisch gebackene Mütter, wie man auch so schön sagt, gewordene Mütter. Ja, sich, was ich schon gesagt habe, halt nicht versuchen zu vergleichen, ist natürlich schwer. Aber halt einfach zu gucken, was für einen gut ist, oder in sein Umfeld zu gucken, was da einfach gut ist. Und sich nicht selbst zu verlieren. Also man muss nicht nur für das Kind da sein. Meine Therapeutin hat auch gesagt, das fand ich immer sehr hilfreich eigentlich. Man muss keine perfekte Mutter sein. Es reicht gut genug zu sein. Es ist auch mal egal, wenn du keinen Bock hast. Oder es ist auch okay, keinen Bock zu haben, mit deinem Kind zu spielen. Das fand ich super hilfreich, weil du strengst dich so sehr an, eine perfekte Mutter zu sein. Und eigentlich ist es vollkommen ausreichend, gut genug zu sein. Dein Kind wird es dir danken, so oder so. Und ja, am Ende des Abends hilft immer ein Glas Wein.
I love it. Richtig gut. Möchtest du noch?
Niemanden animieren zu trinken, um Gottes Willen, aber manchmal hilft es ganz gut, um abzuschalten.
Mittlerweile ist ja auch der alkoholfreie Wein total im Kommen. Also es ist alles
Absolut.
da.
Absolut.
Traubenschorle. Aber
Beruhigender Tee.
glaub, manchmal reicht der beruhigende Tee nicht. Oh Mann, Nelly, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute so offen und ehrlich über ein sehr sensibles Thema zu sprechen und da auch ja so viele Einblicke mal gegeben hast, wie es dir ging, was du da gemacht hast, was du nicht gemacht hast. Und auch schön, dass wir noch auf dieses Thema, das hatten wir ja gar nicht geplant, aber auch drauf einzugehen, wie das halt ist, ne? Also diese Einsamkeiten, dann die andere Seite und was da so irgendwie eigentlich generell passiert, wenn man auf einmal Mutter wird. Ich glaube, das haben viele einfach, die sich mit diesem Thema nie befassen, einfach nicht auf dem Schirm. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke dir. Ich meine, es ist so ein Thema, da kann man, glaube ich, endlos drüber sprechen. Aber ja, vielleicht hat das ja schon mal den einen oder anderen ein bisschen geholfen oder kann sich da wiederfinden. Danke dir.